Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen etwas gräulich wirkenden Herbsttag. Heute ist Dienstag, und zwar Dienstag, der 9. November.
Wir wollen ja eine gute Regierung zustande bringen, aber es ist auch ganz wichtig, hier zu sein. Und ich freue mich auch auf all diejenigen, die ich jetzt wiedersehen kann und die sich hier Gedanken über die Zukunft des Landes machen. Das läuft ganz gut und wir werden das auch Stück für Stück voranbringen. Schönen Dank.
Naja, Olaf Scholz, der Gesundbeter. Richtig ist ja, die Koalitionsverhandlungen der Ampelkoalition gewinnen an Fahrt. Das Tempo stimmt, nur die Richtung stimmt noch gar nicht. Sie gewinnen an Fahrt in Richtung Sackgasse. Während bisher ja noch von harmonischen Gesprächen die Rede war, zeigt sich jetzt doch immer deutlicher, es gibt große, man möchte fast sagen fundamentale Differenzen. Streitpunkt 1, das Klima. Keine andere Partei wird am Klimaschutz so gemessen wie die Grünen. Olaf Scholz beharrt darauf, mit dem vollständigen Kohleausstieg bis 2038 zu warten. Und genau darauf will sich der Grünen-Co-Chef Robert Habeck auf keinen Fall einlassen.
Der effizienteste Weg, CO2 einzusparen, schnell aus der Kohle rauszugehen. Und in dem Volumen, das wir ausgerechnet haben, ergibt sich 2030.
Und auch in der Wohnungspolitik ist die Schnittmenge der verschiedenen Parteipositionen kleiner als ein Bierdeckel. Die Grünen wollen wenig und dafür ökologisch bauen. Die SPD braucht dringend bezahlbaren Wohnraum für Millionen von Arbeitern und Wählern. Denn so war es ja schließlich von Olaf Scholz im Wahlkampf versprochen.
Ich will dafür kämpfen, ich will dafür Sorge tragen, dass in Deutschland jedes Jahr 400.000 Wohnungen gebaut werden, Jahr für Jahr, viele, viele Jahre lang, und 100.000 geförderte Wohnungen, dann klappt es auch wieder mit Mieten, die bezahlbar sind. Und diese Voraussetzung müssen wir schnell in Deutschland schaffen.
In der Finanzpolitik läuft es ebenfalls unrund. Die FDP muss und sie will ihren Anhängern einen neuen Bundesbankchef präsentieren. Ein Bundesbankpräsident, der den Geist von Jens Weidmann versprüht, der die Spendierhosen im Schrank lässt und nicht das Geld mit offenen Armen verteilt. Christian Lindner, Ihr Plädoyer bitte.
Jens Weidmann war eine kritische Stimme, auch in den Gremien der Europäischen Zentralbank. Die Deutsche Bundesbank muss weiter Anwältin einer stabilitätsorientierten Geldpolitik in Europa bleiben. Wir wollen dafür Sorge tragen, dass auch in Europa der Gedanke der Stabilität in der Finanzpolitik erhalten bleibt.
Das wäre nicht schlecht, und noch ein weiterer Punkt führt bei den Gesprächen zu erheblichen Spannungen. Der Umgang mit der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2. Annalena Baerbock spricht sich klar gegen den weiteren Ausbau und vor allem die Inbetriebnahme der Pipeline aus. Sie hat was offenbar gegen Putin.
Na, diese Pipeline dient nicht der Sicherheit Europas, auch nicht der Versorgungssicherheit, sondern sie ist seit Jahren angelegt von Seiten des russischen Regimes gegen die Ukraine und auch gegen die gemeinsame Energiepolitik Europas. Und deswegen halte ich es für falsch, dass wir eine weitere Abhängigkeit schaffen, die zu einer Situation führt, wie wir sie jetzt schon haben, mit Blick auf die hohen Gaspreise, dass wir als Europäerinnen und Europäer erpressbar sind.
Das passt wiederum nicht zu den Vorstellungen der SPD. Scholz muss mit Putin klarkommen. Irgendwie. Was braucht es also für die weiteren Gespräche? Die Antwort in einem Wort: Führung. So schwer und so einfach. Wer die Verhandlungen wie die Parteien im Kalten Krieg führt, deine Rakete gegen meine Panzer, der wird hier keinen Durchbruch erzielen können. Kurz und gut, auf den Kanzler kommt es an. Olaf Scholz muss spätestens jetzt vom Stellvertreter zum Regierungschef wachsen. Vielleicht hört er sich nochmal diesen Wahlspot aus dem Jahr 1969 an. Der damalige CDU-Kanzler Kurt Georg Kiesinger ist längst vergessen. Aber die Botschaft seines Wahlspots, die bleibt.
Er hat allen Unkenrufen zum Trotz den Aufstieg der Bundesrepublik fortgeführt. Er hat die Richtlinien festgelegt, nach denen es erfolgreich weiterging. Er muss Bundeskanzler bleiben, Auf den Kanzler kommt es an.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Ich spreche mit Philipp Freise von der Private Equity Gesellschaft KKR über Investments, über deutsche Familienunternehmen und die zu hohe Verschuldung auf der Welt.
Wir haben zu viel Fremdkapital in der Welt, gar keine Frage. Zu viel Schulden, das ist gefährlich.
Unsere Wall Street Reporterin Anne Schwedt berichtet über die Quartalszahlen von PayPal. Und Annette Weißbach vom Frankfurter Parkett schaut auf die Entwicklung der Gaspreise. Wir staunen heute Morgen. Wir staunen über Björn und Benny von ABBA, die ausgerechnet England zum Sieg beim Eurovision Song Contest verhelfen wollen. Und wir helfen heute Morgen allen Zuhörern und Zuhörern, die Wunderwelt des Internets besser zu verstehen. In Berlin trifft sich ab heute das Who is Who der Investmentbranche für, ich glaube, den Rest der Woche. Hier startet nämlich die internationale Super Return Konferenz. Das ist die weltweit größte Zusammenkunft der Private Equity Branche. Ticketpreis 5.000 Euro. Es geht um Geldanlagestrategien jenseits des Sparbuches. Es geht nicht um Gewinne, es geht um wirklich saftige Profite. Von den hiesigen Akteuren der Private Equity Industrie werden Firmen eben nicht einfach gekauft, sondern gekauft und veredelt. Auch Philipp Freise, Partner und Co-Europa-Chef der Private Equity Firma KKR, Hauptsitz New York, ist ein solcher Veredler. Er wird morgen in Berlin vortragen. KKR ist der größte Private Equity Investor im deutschsprachigen Raum. Seit der Corona-Pandemie immerhin 6 Milliarden an Eigenkapital wurden in hiesige Firmen investiert. KKR ist zu 35,6% an der Axel Springer SE beteiligt, die wiederum 36% an der Media Pioneer Publishing AG hält. Und Private Equity lebt unter anderem davon, dass man Firmen kauft und zu einem günstigen Zeitpunkt wieder verkauft. Der berühmte Exit ist das. Aber wie blickt Philipp Freise, einer der Partner von KKR, auf die Welt? Studium in Frankreich und Amerika und an einer deutschen Business School hat er absolviert, danach McKinsey. Früher nannte man solche Menschen Master of the Universe, zumindest im Kino. Aber was sind seine Geheimnisse von einem guten Private Equity Unternehmen? Was ist für ihn ein DAX-CEO, den er stark findet? Wann hat das Geld eigentlich wieder seinen Preis? Das alles will ich jetzt von ihm wissen. Einen schönen guten Morgen, Philipp Freise nach London.
Einen schönen guten Morgen, Herr Steingart.
Noch sind Sie in London, aber heute Abend dann schon in Berlin. Sie kommen zur Super Return, das ist eine große Messe, eine Konferenz. Was genau lockt Sie zu dieser Messe Super Return? Der Name ist ja vielversprechend.
Lieber Herr Steingart, erstmal komme ich immer gerne nach Berlin. Denn in Berlin ist gerade unheimlich viel Aufbruch und die Super Return bringt sehr interessante Menschen zusammen, die jetzt diskutieren, wie wir wieder Wachstum schaffen, wie wir in Deutschland und in Europa investieren können. Da bin ich gerne dabei.
Private Equity lebt ja davon, dass man Firmen kauft und dann auch bei Zeiten wieder verkauft. Mal schauen, was in der Zwischenzeit damit dann passiert. Ab wann ist ein Kauf für Sie ein guter Kauf gewesen?
Ja, das Erfrischende in unserer Branche ist, dass man am Ende abrechnen kann. Das ist quasi das Prinzip der Branche, dass ein Gleichlauf von Eigentum und Verantwortung messbar ist am Ende, ob es Ergebnisse gebracht hat oder nicht. Das heißt, ob das erfolgreich war oder nicht, messen wir immer am Ende.
Wir reden ja hier in diesem Podcast Klartext, verdoppeln, verdreifachen, vervierfachen des Einstiegspreises. Was genau ist Ihr Ziel? Ab wann sagt Ihr Chef, lieber Philipp Freise, das war ein tolles Jahr?
Also die Ziele, die wir messen, Herr Steingart, die sind nicht nur numerisch. Wie Sie wissen, haben wir in den letzten 10 Jahren 80% alles, was wir getan haben, mit Partnern gemacht. Ob das die Familie Mohn bei Bertelsmann war oder jetzt Frau Springer bei Axel Springer. Wir messen natürlich das finanzielle Ergebnis, aber wir messen vor allem auch, ob wir gemeinsam das Unternehmen nach vorne gebracht haben. Ob es schneller wächst, ob es nachhaltiger wirtschaftet, ob es tolle Menschen zu sich bekommen hat. Also die Ziele sind da sehr vielseitig.
Aber für 3, 4, 8% stehen Sie doch morgens nicht auf, oder?
Also wir haben natürlich alle gemeinsam das Ziel, dass in einer Phase der Niedrigzinspolitik wir vielen, die Rendite brauchen, denken Sie nur daran, dass ich am Ende des Tages für Feuerwehrleute oder für Rentner arbeite, die ihre Rente natürlich nicht mit Nullzinspolitik erwirtschaften können.
Sie meinen die großen Pensionsfonds in den USA, die wiederum Ihre Geldgeber sind und die dann sich erhoffen, dass Sie das Geld besser anlegen können als vielleicht die Hausbank?
Ja, und interessanterweise nicht nur in Amerika, nehmen Sie mal unsere holländischen Nachbarn, die da ganz federführend sind, die größten Rentenkassen der Welt zum Teil haben, genau.
Da wäre Deutschland glücklicher, wenn wir auch solche Pensionsfonds hätten, aber das ist ein anderes Thema. Sie sind seit vielen Jahrzehnten ja in Deutschland, haben derzeit ungefähr 12 Milliarden, das wäre, wenn man eine Schlussbilanz machte, 12 Milliarden in diesem Land investiert, in fast 30 Unternehmen. Nach welchen Branchen gucken Sie besonders oder ist die Branche gar nicht das Thema?
Also in Deutschland haben wir zurzeit eine wirkliche Aufbruchsstimmung. Wir haben in den letzten 10 Jahren mehr als 150 Transaktionen in der Technologiebranche gemacht weltweit. Das ist eine Branche, die in Deutschland sehr interessant ist. Da werden wir jetzt auch verstärkt in Deutschland gucken.
Welche Rolle spielt Digitalisierung, Plattformunternehmen?
Eine ganz große Rolle. Wir haben natürlich unsere industrielle Wertschöpfung hier in Deutschland. Federführend in der Welt wird darauf geguckt, noch nicht digitalisiert. Die kommt jetzt in die digitale Welt und da werden wir natürlich unseren Partnern dabei helfen.
Sie sind ja bei ProSieben 9 Jahre beteiligt gewesen, sind jetzt bei Axel Springer beteiligt. 2, ich würde sagen, klassische Medienunternehmen. Das eine im Fernsehbereich, das andere hat seine Wurzeln in der Printindustrie. Was hat Sie genau an diesen beiden Firmen gereizt?
Beide Firmen sind ein gutes Beispiel dafür, wie deutsche Traditionsunternehmen federführend sich in die Zukunft durch Technologie gebracht haben. Also denken Sie bei ProSiebenSat.1 daran, dass sie dort im Datingmarkt zum Beispiel ganz vorne dabei sind. Und bei Axel Springer sind wir natürlich im Classified-Markt auch sehr weit vorne. Das sind beides wunderbare Positionen, die wir in unserer Partnerschaft nach vorne bringen.
Also Sie hat nicht das klassische Fernsehprogramm und auch nicht die Bild-Zeitung interessiert, richtig?
Das sind beides Kernbereiche gewesen, dieser Investments, aber das Wachstum kommt aus anderen Bereichen.
Viele CEOs sind ja sowas wie verbeamtete Angestellte ihres Konzerns. Sind das für Sie dann überhaupt Gesprächspartner oder winken Sie da tatsächlich ab, wenn Sie auf diese, ich sag mal, Bleistiftkultur stoßen, die möglicherweise auch mit den Renditeerwartungen gar nicht einhergehen kann?
Wir haben in Deutschland ganz wirklich großartige Vorstandsvorsitzende und Manager, die oftmals aufatmen, wenn wir kommen, weil sie dann in ihren eigenen Erfolg investieren können. Sie wissen bei diesen Gesprächen sehr schnell, ob das unternehmerisch denkende Menschen sind oder nicht, und sie sind es fast immer.
Welcher gefällt Ihnen am besten von den DAX 30? Ich weiß, jetzt sind es schon 40, aber von den DAX 30, Sie kennen viele davon. Wer gefällt Ihnen am besten vom Style?
Sie sind ja jemand, der das auch in Ihrer Publikation sehr schön darstellt. Ich finde das großartig, wenn jemand Elon Musk in seinen Führungskräftetagen einlädt und die Menschen anregen lässt dadurch. Das ist großartig.
Also Herbert Diess von Volkswagen zum Beispiel. Bei Saturn stand gestern zu lesen, plant man Megastores, also körperlich wieder große Warenhäuser für Technologie, derweil halb Amerika auf Online-Shopping setzt. Das bringt mich zu dem Thema des Contrarian Investors, wie Peter Thiel einer sein möchte und wahrscheinlich auch einer sein wird. Er hat PayPal mitgegründet und in Facebook früh investiert. Wie sehen Sie das Thema, in Dinge zu investieren, die andere zu dieser gegebenen Zeit für besonders altmodisch, unsinnig und verrückt halten?
Ganz wichtiger Punkt. Wir haben während Coronavirus 2020 dreimal so viel investiert, wie wir normal investieren. Die gesamte Branche hat gar nichts gemacht. Das ist der Peter Thielsche Ansatz oder der Warren Buffettsche Ansatz. Dann etwas zu tun, wenn alle anderen es nicht tun. Ganz entscheidend, um Innovationen nach vorne zu bringen. Nur so kann man Wachstum heutzutage nach vorne bringen, indem man nämlich auch in Bereiche geht, wo es am Anfang nicht so offensichtlich ist.
Aber wie generiert man Wachstum? Das ist ja das Lieblingsthema aller Vorstände, aller Aufsichtsräte. Wie bekommen wir das Wachstum unserer Firma, unseres Konglomerats, unserer Branche beschleunigt? Gibt es da eine Regel, die Ihnen in Ihrer Zeit, Sie kommen von McKinsey, Sie sind sehr lange bei KKR dabei, eine Regel, die Ihnen geholfen hat?
Erstmal gebe ich eine philosophische Antwort darauf. Das Gleichlaufen von Eigentum und Verantwortung. Sobald Sie einen führenden Manager zum Eigentümer machen, sehen Sie, wie das Wachstum normalerweise beschleunigt wird. Weil das langfristige Denken durch Investitionen, darum sind ja in Deutschland die Familienunternehmen so stark. Also das Prinzip Private Equity ist eigentlich genau dasselbe wie das Prinzip Familienunternehmen. Langfristig zu investieren, beschleunigt das Wachstum. Das Zweite ist, natürlich müssen wir uns mit Technologie befassen und wir müssen viel schneller in Technologien investieren. Technologie bedeutet Wachstum. Und der dritte Punkt ist, dass wir vielleicht die Coronavirus-Zeit, dieses anderthalb, diese verrückten fast zwei Jahre, wo wir alle gemeinsam eingesperrt waren, nehmen, um zu reflektieren, was haben wir eigentlich gelernt und nicht wieder zum Tagesgeschäft übergehen, sondern einige der Sachen, die wir beobachtet haben, nehmen und darin investieren. Also Sie nannten gerade die Präsenzgeschäfte. Die Menschen wollen wieder draußen sein. Die Menschen wollen sich wieder berühren. Die Menschen wollen sich wieder sehen. Also das überrascht mich gerade nicht. Das ist vielleicht nur oberflächlich ein konträres Thema. Aber es kommt direkt aus Coronavirus raus. Und da kann ich Ihnen noch einige andere Beispiele nennen. Ich glaube, man muss einfach zuhören und genau beobachten, um entsprechend dieses Wachstum hinzukriegen.
Einer, der nicht konträr, sondern mit dem Zahn der Zeit geht, ist der Online-Futterhändler Zoo Plus. Der stand und steht zum Verkauf. Das 120-fache des Gewinns war als Kaufpreis aufgerufen. Da hört man aus dem Markt, sind sie ausgestiegen. Das heißt, es gibt schon auch Preise, wo sie sagen, die sind zu verrückt, diesen Wert kann ich dann nicht mehr schaffen, da bin ich nicht dabei. Richtig?
Also zu einzelnen Themen kann ich jetzt nicht sagen, aber Sie haben recht, es gibt einen Unterschied dazwischen, ob jemand sieht, dass in den Vereinigten Staaten von Amerika 70% aller Millennials ein Haustier halten und dann, was man daraus dann macht an Investitionen. Ja, wir werden da eine andere Investition machen und andere machen es wieder anders.
Die 70% der Millennials, die ein Haustier haben, diese Zahl hat Sie beeindruckt?
Die hat mich schon beeindruckt.
Aber es muss am Ende auch der Preis stimmen. Der deutsche Kaufmann sagt ja, der Preis und der Gewinn entsteht im Einkauf. In Ihrem Geschäft entsteht er aber auch beim Verkauf, beim Exit.
Ich habe sogar noch einen dritten Punkt. Er entsteht vor allem in der Mitte. Nämlich, nachdem wir reingegangen sind, was machen wir eigentlich? Ja, wir sind ja der bewährte Partner, der gerade den deutschen Unternehmern, Familienunternehmern oder Unternehmern hilft, durch Technologie oder andere Mehrwerte, die wir schaffen können. Das hilft schon, dass wir in Asien sind und in Amerika, dann ihr Unternehmen nach vorne zu bringen und die Rendite zu kriegen.
Auch als Private Equity Mann, Master of the Universe ehemals genannt, hat man ja nicht alles in der Hand. Die Märkte und der Zins, die Inflation, aber insgesamt auch die Geldmenge spielen eine enorme Rolle. Wenn jetzt in Amerika die Notenbank wieder an die Verknappung denkt und vielleicht das Geld wieder seinen Preis zurückgewinnt, wie verändert sich dann das Private Equity Geschäft oder ist es dann womöglich für viele, viele Jahre gar kein Geschäft mehr?
Der erste Punkt ist, wir haben zu viel Fremdkapital in der Welt. Gar keine Frage. Zu viel Schulden, das ist gefährlich. Der zweite Punkt ist, das heißt nicht automatisch, dass die Private Equity Branche nicht mehr erfolgreich sein kann, wenn diese Schulden zurückgeführt werden. Wir als KKR investieren seit 10 Jahren schon mit viel weniger Fremdkapital als andere, weil wir in der Weltfinanzkrise 2009 gelernt haben, was das Problem mit so einem Ansatz ist. Was heißt das? Das ist der dritte Punkt. Du musst in der Lage sein, in der Welt Verknüpfungen herzustellen, also mit Asien, mit Amerika. Du brauchst den Mehrwert. Wenn Michael Ringier jetzt fragt in der Schweiz, was mache ich jetzt mit Autoscout? Wie kriegst du da jetzt noch eine Wertsteigerung hin durch schnelleres Wachstum? Dann brauchst du die Experten, die du holen kannst. Und das ist viel entscheidender als diese Verschuldung. Mit anderen Worten, das, was wir tun, darum glauben wir, dass es völlig unabhängig von diesen Verschuldungskennzahlen ist. Auf der volkswirtschaftlichen Ebene haben Sie völlig recht, das ist eines der großen Probleme unserer Zeit.
Wie schauen Sie in die nächsten Monate, die da kommen, wenn sich das in einem Satz abschließend zusammenfassen lässt? Wie ist Ihr Gemütszustand?
Ich schaue mit sehr viel Zuversicht und Freude in die Zukunft. Ich glaube, dass wir gerade in Deutschland jetzt mit einem neuen Ansatz, der kommen wird, die großen Probleme unserer Zeit angehen können. Und wir spielen gerne unsere Rolle als Fitmacher in der deutschen Industrie, um zu versuchen, Wachstum zu generieren. Ich persönlich bin vor allem froh, dass wir gesund sind, dass wir einen Impfstoff gefunden haben, dass wir raus aus Corona kommen. Und glaube, wir haben in den nächsten 2 Jahren extrem spannende Zeiten vor uns.
Die Corona-Zahlen sprechen ein bisschen gegen die Zuversicht. Das macht Ihnen keine Angst?
Also wir alle gemeinsam müssen jetzt durch diese Krise durch. Natürlich macht uns das allen Angst. Nichtsdestoweniger ist es eine einzigartige Leistung, dass wir einen Impfstoff in so kurzer Zeit bekommen haben und dass jetzt zumindest die Folgen der Erkrankung von denjenigen, die den Impfstoff haben, abgemildert sind. Und das gibt mir Zuversicht.
Das wäre ein schönes Investment gewesen, BioNTech für KKR, oder?
Ich glaube, die Stringmann-Brüder können da stolz drauf sein, was sie getan haben. Und es ist schön, dass deutsche Unternehmer da auch die Weitsicht gehabt haben.
Absolut d'accord. Ich bedanke mich sehr bei Philipp Freise für dieses offene Gespräch und wünsche nachher einen guten Landeanflug nach Berlin.
Vielen Dank, Herr Steingart.
Und was, Gabor, ist eigentlich heute in der Hauptstadt los?
Na, da scheint sich jetzt doch tatsächlich Lars Klingbeil an die Seite von Saskia Esken zu gesellen, um künftig die SPD zu führen. Kann das denn gut gehen, fragt sich der arglose Betrachter, die Altlinke und der junge Pragmatiker. Naja, also einer, der diese Frage bestimmt beantworten kann, ist unser Chefredakteur Michael Bröker, der mir jetzt zugeschaltet ist. Guten Morgen, Mick, was sagst du?
Ja, guten Morgen, Gabor. Ja, mit Lars Klingbeil kommt jetzt einer an die Spitze der SPD, der eigentlich für Regierungspragmatismus steht. Ein erdverwachsener Sozialdemokrat aus Niedersachsen, freundlicher Kerl, der in 4 Jahren mit 4 Parteivorsitzenden gut zusammenarbeitete und offenbar mit allen konnte.
Aber wo kommt dieser Lars Klingbeil auf einmal her? Der muss doch ein Vorleben haben, oder?
Das hat er auch. Er ist übrigens politisch gestartet als Mitarbeiter eines gewissen Gerhard Schröder in dessen Wahlkreisbüro und hat dort schon ziemlich viel Regierungsluft damals schnuppern dürfen. Aber er ist zugleich mit Kevin Kühnert privat befreundet. Das zeigt eigentlich, dass Lars Klingbeil in der Sozialdemokratie einer ist, der offenbar anschlussfähig in alle Flügel ist. Offiziell ist er Seeheimer, also Konservativer. Vater Soldat, Mutter Einzelhandelskauffrau. Er kommt vom Aufstieg und weniger vom Verteilen und Alimentieren.
Und ich habe gehört, er hat, was viele Politiker gar nicht mehr haben, er hat ein Hobby. Stimmt das denn?
Ja, er ist ein begeisterter Musiker, spielt selbst die E-Gitarre und war früher mal in einer Rockband, die Sleeping Silence hieß. Und er kam, als er erstmalig im Bundestag war, mit einem Piercing über dem Auge in den Bundestag, sorgte dafür für manchen Spott, auch vom damaligen Fraktionschef Peter Struck, und hat es dann bei seiner Wiederwahl auch ausgezogen.
Wollte gerade sagen, das Piercing habe ich schon nicht mehr erlebt an diesem Auge, oder? Das ist weg.
Das ist weg. Lars Klingbeil, auch für den gilt, was für viele Sozialdemokraten gilt, im Alter wird es ein bisschen weniger revolutionär.
Sag doch nochmal in einem Satz, was heißt das Ganze jetzt politisch für die Ausrichtung der SPD mit einem Kanzler Olaf Scholz und einem Parteichef Klingbeil?
Ja, ich glaube, für Friedrich Merz sind das schlechte Nachrichten, denn einen Linksruck wird es mit Lars Klingbeil als Parteichef nicht geben. Im Gegenteil, effiziente, organisatorische SPD-Führung ist zu erwarten. Ein digitaler, der Olaf Scholz als Parteichef den Rücken freihalten soll. Linke Programmatik ist aus dem Willy-Brandt-Haus eher nicht zu erwarten.
An der Stelle wäre jetzt über Friedrich Merz zu sprechen, Mick, aber der hat ja in dieser Woche noch Geburtstag und dann gratulieren wir beide ganz gemeinsam und sprechen über Friedrich Merz.
So machen wir das.
Vielen Dank bis dahin. Einen fröhlichen Morgen erstmal.
Tschüss, Gabor.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da schauen wir heute nochmal in Richtung Tesla. Elon Musk sorgte für Unruhe mit seiner Abstimmung über den Teilverkauf seiner Aktien. Eine Abstimmung im Internet. Mehr weiß meine Kollegin Anne Schwedt in New York. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Anne, du hattest uns ja gestern schon berichtet, Tesla-Chef Musk hat seine Twitter-Follower am Wochenende abstimmen lassen, ob er 10% seiner eigenen Aktien verkaufen soll. Eine geringe Mehrheit stimmte dafür und Elon Musk versprach, sich an das Ergebnis der Umfrage zu halten. Glaubst du, da steckt eine Strategie dahinter oder war es wieder nur einer dieser Elon Musk-Tweets, um die Märkte zu beeinflussen?
Also die Märkte beeinflusst hat das ja auf jeden Fall. Die Tesla-Aktie verlor gestern zunächst um mehr als 7%, auch wenn sie sich später wieder etwas erholen konnte. Solche Tweets gefallen den Anlegern hier in der Regel nicht, weil sie einfach Unsicherheit in den Markt bringen. Keiner weiß, verkauft er seine Aktien jetzt wirklich, die ganzen 10% auf einmal und vor allem wann. 10% der Musk-Anteile wären nach aktuellem Kurs rund 20 Milliarden Dollar wert. Man weiß zwar, dass Musk häufig vermeintlich unsinnige Sachen postet, ich glaube aber, dass da eine Strategie dahinter steckt. Musk hält seit 2012 ein Optionspaket auf Tesla-Aktien. Das läuft im kommenden Jahr aus. Egal, was er damit macht, ob er die Option jetzt verkauft oder einlöst, fallen darauf Steuern an. Und da der Tesla-Kurs ja seit 2012 massiv gestiegen ist, beläuft sich die Rechnung der Steuern auf mehr als 15 Milliarden Dollar. Also muss Musk so oder so in diesem Jahr noch Anteile verkaufen, um eben diese Steuern zu bezahlen. Das Ergebnis der Twitter-Umfrage war also eigentlich egal.
Und dann kamen gestern nach Börsenschluss noch die neuesten PayPal-Zahlen. Die Anleger können zufrieden sein, oder Anne?
Naja, jein, würde ich sagen. Gestern tagsüber ging es für die PayPal-Aktie noch nach oben, weil die Anleger gute Zahlen erwartet hatten. Der Bezahldienst konnte im dritten Quartal seinen Umsatz zwar um 13% steigern, jedoch hat sich das Wachstum im Vergleich zu den vorhergehenden Quartalen deutlich verlangsamt und Analysten hatten hier auch mehr erwartet. Außerdem musste PayPal seine Jahresprognose nach unten korrigieren. Das liegt daran, dass PayPal während der Pandemie von dem starken Trend zu Online-Shopping profitieren konnte, jetzt aber davon ausgeht, dass die Leute im Weihnachtsgeschäft wieder vermehrt in den Läden einkaufen werden. Es gibt aber auch positive Nachrichten. PayPal kündigte eine Kooperation mit Amazon an. Ab nächsten Jahr sollen Kunden von Amazon die Möglichkeit haben, mit der PayPal-Tochter Venmo zu bezahlen. Das fanden die Anleger erstmal super. Die Aktie ging nachbörslich erstmal steil nach oben. Jedoch überwogen dann doch die enttäuschenden Quartalszahlen und der ernüchternde Ausblick, was die Aktie dann doch noch um mehr als 5% abstürzen ließ.
Danke, Anne. Und damit gehen wir weiter nach Frankfurt zu Annette Weißbach. Einen wunderschönen guten Morgen, Annette.
Guten Morgen, Gabor.
Mich interessieren heute Morgen mal von dir die Gaspreise. Warum um Himmels Willen ist der Gaspreis am Montag schon wieder gestiegen? Gazprom, dachte ich, hat doch versprochen, mehr zu liefern.
Die Gaspreise sind gestern wieder ordentlich gestiegen und es liegt daran, dass der Markt erwartet hatte, dass mehr Gas aus Russland schon am 8. November geliefert wird. Denn das hatte der russische Präsident Wladimir Putin versprochen, dass dann die russischen Gasläger voll seien und dann Gazprom mehr nach Europa liefert, um die Lage hier zu entspannen. Nun, das ist nicht passiert. Die Financial Times, die berichtet auch, dass es keine zusätzlichen Leitungsbuchungen gäbe. Und das ist natürlich ein weiteres Indiz, dass so schnell kein neues oder nicht mehr Gas nach Europa fließen dürfte. Gazprom hingegen verspricht, dass sie doch das planen. Es wird also interessant werden, wie die nächsten Tage ausgehen, ob Gazprom und der russische Präsident sich an seinen Versprechen halten wird oder aber nicht.
Danke, Annette, für diese Einschätzung. Ich wünsche dir einen schönen Tag in Frankfurt.
Danke, Gabor, dir auch einen schönen Tag.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Na, dass jeder dritte Deutsche digital abgehängt ist. Und das liegt nicht an der fehlenden Infrastruktur, Glasfaser und so weiter. Es liegt auch nicht an den Datenschutzbedenken. Nein, der Grund ist ein anderer. Und eigentlich ganz simpel, wir verstehen das Internet einfach nicht. Oder zumindest nur teilweise, das sagt eine neue Studie der Boston Consulting Group. Wir alle kennen ja dieses Problem, man benutzt dauernd Worte aus dem Internet, ohne zu wissen, was sie eigentlich so ganz genau bedeuten. Und meine Kollegin Laura Block, die weiß es besser und deswegen ist sie jetzt bei mir. Guten Morgen, Laura.
Guten Morgen, Gabor.
Du wirst uns jetzt in einer kleinen Reihe, nennen wir es mal Lauras Lexikon, mindestens mal drei wichtige Begriffe aus der Cyberwelt erklären. Das tut auch nicht weh, versprochen. Los geht's. Was bitte, Laura, ist ein Provider?
Provider, das sind Firmen, bei denen du und ich einen Internetvertrag abgeschlossen haben. Sie sind quasi der Schlüssel fürs unendliche Surfen im World Wide Web. Das Wort kommt im Übrigen aus dem Englischen to provide und heißt etwas anbieten oder versorgen. Unternehmen wie Vodafone, Telekom, 1&1, das sind typische Provider.
Und dann reden immer alle von Cookies. Ich meine, der Staatssekretär im Finanzministerium, der heißt auch Cookies, aber um den, Laura, geht es hier eher weniger, richtig?
Natürlich nicht, aber nein. Es sind auch leider keine Kekse aus dem Internet. Es ist vereinfacht gesagt Notizen. Jedes Mal, wenn ich eine Homepage aufrufe, wird eine Notiz gemacht. Meine Notizen können dann von anderen Internetseiten abgerufen werden. Heißt, all meine Schritte im Internet, die werden gespeichert. Zalando zum Beispiel schaltet dementsprechende Werbung und folgt mir damit.
Und wenn du die Webseite verlässt, ist der Spuk mit diesen Cookies dann vorbei?
Von wegen. Du marschierst von Spiegel.de zu eBay, aber der Cookie, der läuft dir hinterher. Der Winterstiefel zum Beispiel weicht so lange nicht von meiner Seite, bis du ihn gekauft hast.
Und dann begegnet mir immer wieder das Wort Clickbaiting. Und ich bin nicht ganz sicher, ob ich weiß, was es bedeutet, Laura. Was bitteschön ist Clickbaiting?
Ja, Clickbaiting kommt aus dem Englischen. To bait ist ködern. Und Clickbaiting spielt mit starken Emotionen und nutzt dabei psychologische Effekte. Nachrichtenportale nutzen das in ihren Überschriften, die kennst du auch, die kennt jeder. 10 Wege, zum Beispiel 10 Wege, wie sie abnehmen und der 11., der haut sie um. Das ist dann ein Artikel, da klicke ich drauf. Die Nachrichtenportale generieren damit einen starken Traffic, also einen starken Verkehr auf ihren Seiten.
Das ist wie Kalorien ohne jeden Nährwert.
Richtig.
Na, dann sind wir heute Morgen ein bisschen schlauer geworden, dank Lauras Lexikon. Vielen Dank, Laura.
Sehr gerne.
Listen and repeat. Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass die ABBA-Männer Benny und Björn für den Eurovision Song Contest 2022 nochmal einen Song schreiben wollen. Mit ihrem Mega-Hit Waterloo gewann die Band, Sie wissen's ja, 1974 den europäischen Gesangswettbewerb. Das war damals der Startschuss für eine uns allen bekannte, große, internationale Karriere. Jetzt, fast 50 Jahre später, verkünden Björn und Benny, die beiden Bs aus ABBA, in der Sendung BBC Breakfast, im kommenden Jahr gerne mitmischen zu wollen. Allerdings nicht als Gesangsquartett für ihr Heimatland Schweden, sondern als Komponisten für England, das übrigens im vergangenen Jahr auf dem peinlichen letzten Platz gelandet ist. ABBA will also der geschundenen englischen Popseele helfen, sozusagen mit dem Songwriter Erste-Hilfe-Koffer.
What's the risk? You can't be worse than lost.
No, but it needs to be a really good act to write for.
Yeah.
Yeah.
Schlimmer als letzter kann man also nicht werden, aber welchem Künstler würden Sie denn gerne einen Song auf den Leib schreiben?
Dua Lipa.
Yes.
Na, ob Dua Lipa von dieser Idee wirklich begeistert ist, das bleibt zu bezweifeln. Die Engländerin ist bereits jetzt ein absoluter Superstar und hätte selbst mit Unterstützung von ABBA dieses europäische musikalische Haifischbecken nicht mehr nötig. Ihre Lieder begründen eine eigene Klasse. Man kann sie hören und fühlen, aber abwählen kann man sie nicht mehr. Ich wünsche Ihnen einen schwungvollen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.
So many nights my tears fell harder than rain. Scared I would take my broken heart to the grave.